Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. Januar 2026 mit einer skurrilen Nachricht. Venezuela,
Musikvideos,
der Ukraine,
Tempolimits,
Schamdschaf zur Zentralafrikanischen Republik,
das United Kingdom nach dem Brexit,
einer guten Nachricht,
kaputten Kabeln,
einem Limerick der Woche,
eine skurrile gute Nachricht.
Machst du mir hier Konkurrenz oder was?
Ne? Ja, hm. Nö, ja.
Holger Klein.
Einem Nachtrag zum Mercosur und Katrin Rönicke.
Und was mit dem Börsenticker?
Der Börsenticker kommt auch. Heute ist ein Scheißtag.
Oh.
So, aber wir haben es ja alles ist ja alles drin gewesen, weil alles drin. Ich fange mit dem Nachtrag an. Die EU-Staaten haben das sogenannte Mercosur-Abkommen unterzeichnet. Das ist ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur. Das ist eine Freihandelszone in Südamerika. Dazu gehören Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien. Bolivien aber nur so halb. Die haben ihre lokale Gesetzgebung noch nicht so ganz im Griff. Und dadurch, dass dieses Abkommen zustande käme, würden wir eine der größten Freihandelszonen der Welt werden mit über 700 Millionen Menschen. Kritik daran kommt hauptsächlich aus der Landwirtschaft, insbesondere in Frankreich und in Polen waren die Bauern eher unzufrieden damit. Frankreich will auch nicht mitstimmen. Es ist aber trotzdem zur sogenannten qualifizierten Mehrheit gekommen. Das heißt, mindestens 15 EU-Staaten, die mindestens 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, müssen dafür sein. Dann kann es angenommen werden. Bis heute Nachmittag, wir zeichnen ja mittags auf, freitagsmittags, bis heute Nachmittag um 17 Uhr müssen die Regierungen das schriftlich bestätigen, dass sie dafür stimmen werden oder dagegen stimmen werden. Das heißt, es ist noch nicht hundertprozentig sicher. Wenn die Sendung veröffentlicht wurde, ist es wahrscheinlich auf der 1, der 2 oder der 3 in den Deutschlandfunknachrichten. Da wissen wir dann genauer Bescheid, was draus wird. Aber wir sind jetzt erstmal froh, weil sie haben 25 Jahre lang daran verhandelt. Das ist eine so absurde, also das ist
ja 2000, ja. Hm.
Wahnsinn, oder?
Ja, krass. Aber hey,
Jahr 2000, das war, als wir Schiss hatten, dass die ganzen Aufzüge stehen bleiben und so. Ne?
Ja, ja, oh Gott, ja, gut.
So lange ist das her. Das ist echt krass.
Kommen wir zur skurrilen Nachricht. Sie wurde mir von verschiedensten Menschen geschickt, auf den verschiedensten Wegen. Vielen Dank an alle, ich kann euch nicht einzeln nennen. Es geht natürlich um den Supermarkt und die 50 Schafe. Hast du da zufällig auch Videos von gesehen im Internet?
Ja, natürlich. Und was habe ich gedacht als allererstes?
Weiß nicht.
Wake up, Sheeple!
Sehr schön. Wir haben es sogar in den Guardian geschafft damit. Ne? Also die internationale Presse ist auch drauf aufmerksam geworden. Also was ist passiert für alle, die es nicht mitbekommen haben, was unwahrscheinlich ist trotzdem. Es gab in Franken einen Zwischenfall mit Schafen. Und zwar war da ein Schäfer gerade dabei, seine Herde, die immerhin 500 Schafe umfasst, in ihr Winterquartier zu bringen. Und die sind auf dem Weg dahin an einem Pennymarkt vorbeigelaufen. Und irgendwie haben sich dann 50 Schafe so gedacht, ach geil, da gehen wir rein.
Ja.
Der Schäfer weiß auch nicht warum. So, er meinte, er kann sich es eigentlich nicht erklären. Er schätzt, dass vielleicht irgendjemand in den Markt gegangen ist mit einer Tasche oder irgendwas, die so vielleicht aussah wie, ah, da ist Fressen drin. Oder?
Quatsch, die Schafe haben sich gedacht, bei Grabdars Hammer, what a bargain.
Jedenfalls sind die da reinmarschiert und es gab ein großes Hallo. 20 Minuten lang waren die da drin. Insgesamt haben die, glaube ich, vor allem für sehr viel Erheiterung gesorgt. Auch ein bisschen Überforderung war zu sehen. Und was ich so lustig finde, ist, man denkt dann ja, naja, also Social Media war ja auch ein bisschen voll damit, dass das dann vom Sound her, und wir sind ja im Podcast, das heißt, wir arbeiten hier viel mit Sounds, dass das ja ungefähr so klingen sollte. Habe ich mal rausgesucht. So, ne?
Aber da fehlt das charakteristische Piep von der Kasse. Mäh, piep, mäh, piep.
Ja, das stimmt. Das hätte ich noch ein bisschen feiner zusammenstellen können. Wie es aber tatsächlich geklungen hat, das war so.
Oh je, die Scheiße ist angelaufen. Scheiße.
Also dem Geklimper nach zu urteilen, würde ich sagen, die waren Bier holen.
Oder? Ja, die haben ein paar Sachen umgeworfen. Ja, Bier holen. Sind natürlich jetzt nicht so ganz leicht.
Vielleicht sollten wir uns ein Schaf anschaffen, weil der Hund geht ja nicht Bier holen, wenn man ihn fragt.
Ja, und der Hund darf auch nicht in den Supermarkt.
Ja, echt Frechheit.
Von Schafen steht da nichts.
Ist das ein Aufruf an die Trollarmee? Dann hätte ich auch noch eine skurrile Nachricht, die aber auch auf eine Art eine gute Nachricht ist, aber nur so ein bisschen. Und zwar lagern südlich von Leipzig 4 Millionen Kilo genießbare, völlig in Ordnung Kartoffeln. 4000 Tonnen lagern da bei der Firma, die geerntet hat, also bei der LPG oder wer das war, also wer solche riesigen Mengen überhaupt verarbeiten kann. Mhm. Die will keiner haben. Der Markt ist gesättigt.
Was?
Das haben wir ja im Abspann doch gelegentlich, das Kartoffelthema. Mhm. Der Markt für Kartoffeln ist gesättigt, darum kriegen die diese Kartoffeln nicht los. Die Alternative ist 4000 Tonnen Kartoffeln, 4 Millionen Kilo Kartoffeln in eine Biogasanlage zu schmeißen und zu verbrennen, Energie daraus zu machen. Das kann nicht richtig sein, gemessen daran, dass wir mit Solar und Wind eigentlich sehr schön Energie erzeugen können. Und genau darum haben sie sich, ich bin nicht ganz sicher, wer sich das gedacht hat, haben sie sich gedacht, ach guck mal, vielleicht wollt ihr das Zeug ja essen, ihr kriegt es für lau. So, und diese LPG, die heißt Osterland Agrar, die haben sich zusammengetan mit der Berliner Morgenpost und Ecosia, dieser Suchmaschine, dieser Ökosuchmaschine, und sagen, ihr könnt diese 4000 Tonnen für lau haben. Ecosia finanziert den Transport von Sachsen nach Berlin. Mhm. Und ihr verteilt das Zeug dann halt. Also falls irgendjemand in der Lage ist, hier tonnenweise Kartoffeln einzulagern oder sofort umzusetzen, kann ja auch sein, meldet euch bei den Leuten. Ihr kriegt für lau sehr, sehr viele Kartoffeln. Müsst euch halt nur darum kümmern, dass die Dinger umverteilt werden und idealerweise auch vielleicht frostfrei gelagert, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, sie suchen jetzt halt auch Abnahmestellen in Berlin. Also Kitas, Schulen, Kirchengemeinden, Vereine, Privatleute mit großem Keller. Also ja. Weil, mein Gott, 1000 Kilo Kartoffeln, wie lange kann man daran essen?
Lange.
3 Jahre, ne? 3 Jahre jeden Tag.
Ich weiß nicht, wie lange die lagern können, ehrlich gesagt. Irgendwann ist auch im Keller Schluss mit Lagerungen.
Ja, stimmt. Ja, aber fand ich einerseits eine skurrile Nachricht, weil es halt 4 Millionen Tonnen Kartoffeln sind. Also ein Kilo Kartoffeln für jeden Berliner und jede Berlinerin, egal welchen Alters.
Cool.
Komm, auch, kann sich jetzt der Senat wieder beliebt mitmachen oder zumindest versuchen, nachdem der regierende Bürgermeister sich ja, naja, doch ein bisschen blamiert hat über diesen Stromausfall hier im Lande. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so groß reden, was hier die Politik macht. Ja, also 4000 Tonnen Kartoffeln für Berlin. Ja, wir haben es dringend nötig. Haut rein.
Vielleicht kommen wir damit dann
Haut
irgendwie
rein, habe ich gesagt. Oh Gott. Oh Gott.
Es ist ja heute in Berlin auch keine Schule, weil es kommt ein Schneesturm. Und Berlin hat zu wenig Streusand. Ja, bisher ist er nicht da, ne?
Ja. Nee, ich glaube, Tagesspiegel hat, glaube ich, auch gemeldet. Nee, kommt doch nicht. Entwarnung.
Ich war vorhin mit dem Hund draußen und habe gedacht, wo ist er denn? Ja. Ich merke nichts. Naja, schauen wir nach Venezuela. Letzte Woche habe ich noch gesagt, also nächste Woche sprechen wir aber mal über Venezuela.
Ja, aber es ist ein bisschen durch das Thema jetzt, oder?
Ja, findste.
Ja, ich meine, die krasse Eskalation war ja dann ungefähr 1 Minute, nachdem die Sendung veröffentlicht war.
Ja, so ungefähr.
Und seitdem ist jetzt auch nicht mehr so viel passiert.
Also es ist wirklich ein paar Stunden später haben die USA die venezolanische Hauptstadt Caracas angegriffen, den venezolanischen Präsidenten Maduro entführt.
Festgenommen, hat die Tagesschau gesagt.
Ja, entführt. Und ich dachte, ich hole jetzt dann, weil ich habe ja schon lange von mir hergeschoben, mal auszuholen, was ist da eigentlich los? Eigentlich wirklich Monate hergeschoben. Also im Grunde
lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Das war ja,
ja
damals habe ich da ja öfter mal, bin ich damit angetanzt, als es eine Chance darauf gab, dass es da eine demokratisch gewählte Regierung gibt. Mhm. Ne?
Ja. Also das ist ja auch schon wieder Jahre her, ne?
Ja.
Naja, also man kann sagen, die Beziehungen zwischen Venezuela und den USA sind nicht gut und das schon seit vielen Jahren nicht. Also eigentlich hat Donald Trump tatsächlich auch schon in seiner ersten Amtszeit so Venezuela auf dem Kieker gehabt. dieser Haftbefehl, der da jetzt quasi in New York vollstreckt wird, der ist noch aus dieser Zeit, also aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Das hat jetzt zur Festnahme, kann man so sagen, oder ich finde trotzdem noch Entführung geführt. Also damals hatten die Behörden für die Ergreifung schon ein Kopfgeld angeboten, also schon 2020 war das. Und man kann auch noch weitere zurückgehen und sieht dann auch, dass unter Barack Obama, also schon im Jahr 2015, die USA Venezuela als, ich zitiere, Bedrohung für die US-Sicherheit eingestuft haben. So, das heißt, wir müssen eigentlich, wenn wir das Ganze, was da passiert, verstehen wollen, fast schon 10 Jahre zurückgehen. Und Maduro war ja auch schon seit 2013 im Amt. Er ist selber der Nachfolger von Hugo Chavez gewesen. Und ich erinnere mich auch dunkel, dass
Chavez.
Du auch mal länger über das Ganze referiert hast. Aber das muss auch schon viele, viele Jahre
das
her sein.
Muss in der viele Jahre her sein, ja. Chavez war lustig, diese Fernsehansprachen von Chavez. Und dreimal in der Woche hat er sich da ins Fernsehen gesetzt und 4 Stunden lang geredet. Das ist alles nicht zu fassen.
Von hier aus war es lustig. Ich meine, er war auch ein Diktator. Also
warum schaffen es solche Witzfiguren eigentlich immer wieder so weit nach oben? Das ist was ich nicht raffe. Ja. Auch so, selbst Hitler, ja, der Typ ist eine so lächerliche Figur. Die ganzen Nazis, die ganzen führenden Nazis sind so lächerliche Figuren gewesen. Die
Kim Jong.
Eigentlich lacht man die aus und macht dann was, genau, und macht dann einen anständigen Staat. Aber irgendwie scheinen wir Menschen uns von solchen Leuten immer wieder einlullen zu lassen. Ich finde das faszinierend.
Es ist faszinierend. Naja, was interessant ist, also er wurde entführt, Maduro, und einige hochrangige Politiker weltweit finden das offenbar gar nicht so schlimm.
Ja.
Wahrscheinlich, weil er eben Diktator ist und sie denken so, ja, ein Diktator weniger ist doch gut. Ich erkläre dir gleich, warum es schon richtig schlimm ist, und zwar für das Völkerrecht. Und dann habe ich noch sehr viel gelesen diese Woche. Also die Linkliste ist lang, weil dann auch verschiedenste Leute, die schlauer sind als ich, das Ganze auch einordnen und nochmal so in das größere Gesamtbild packen. Deswegen werde ich auch kurz über Grönland sprechen, weil das auch ein Stück weit zusammengehört. Also da sind wir auch schon wieder in der Eskalation. Da stand auch gerade wieder im Raum, dass ein NATO-Mitglied, nämlich die USA, ein anderes NATO-Mitglied, nämlich Dänemark, militärisch angreifen könnten und dann eben Grönland annektieren könnten. Aber fangen wir doch mal an, was ist da eigentlich völkerrechtlich gerade passiert? Also mit dieser Völkerrechtsbrille mal drauf geschaut. Und das Völkerrecht sagt eben ganz klar, es gilt ein Gewaltverbot. Und jetzt zitiere ich, alle Mitglieder, und da geht es um die Mitglieder der Vereinten Nationen, die das unterzeichnet haben, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. So, Zitat Ende. Und es gibt eine Ausnahme von diesem Gewaltverbot, von der könnte die Ukraine tatsächlich Gebrauch machen, nämlich die Situation, wenn du als Land angegriffen wirst, dann darfst du dich verteidigen. Ja, das ist die Ausnahme vom Gewaltverbot, wenn du angegriffen wirst. Jetzt sagen die USA, naja, Venezuela ist ein Sicherheitsrisiko für die USA, deswegen mussten wir uns verteidigen. Ja, das ist eine der sehr fadenscheinigen Argumentationen, die wir da gerade hören. Aber da ist wirklich alle Völkerrechtsleute, die ich gelesen habe, verlinke ich auch alle in den Shownotes, sowohl von den Vereinten Nationen als auch zum Beispiel Verfassungsblog, sagen nein. Also das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun, was ihr da gerade macht, sondern das ist einfach, ihr sorgt euch was aus den Fingern. Und das ist ja auch gar nicht der wahre Grund, warum das Ganze passiert. Zum wahren Grund komme ich gleich. So, und auch sowas wie die Entführung des Präsidenten. Und da ist völlig egal, ob der ein Diktator ist, ob der verantwortlich für irgendwelche Verbrechen ist oder nicht. Auch das verletzt das Völkerrecht. Und zwar geht es da um die staatliche Immunität des Landes. Jetzt sagen ganz viele, naja, ist ja nicht das erste Mal, dass die USA das machen. Tatsächlich, wenn man in die Geschichte guckt, ist es auf eine gewisse Art und Weise schon eine Tradition. Also gerade auch in Südamerika haben schon verschiedene US-Präsidenten und die CIA gemeinsam für Regime Change gesorgt, also Diktatoren oder Machthaber generell entmachtet. Interessanterweise war das nie sonderlich von Erfolg gekrönt, wenn man guckt, was dann danach gekommen ist. war es oft hinterher schlimmer als vorher.
Ja, der Überfall auf den Irak ist heute noch nicht vorbei, wirklich. Ne?
Genau, das ist zum Beispiel auch, glaube ich, so das jüngste Beispiel, das wir kennen. Also 2003, Sturz des irakischen Präsidenten Saddam Hussein unter George W. Bush damals. Auch das war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und damals, 2003, gab es zumindest hier in Europa ja sehr, sehr große Proteste. Und es war auch, also wirklich Deutschland, Frankreich waren ja relativ eindeutig, haben gesagt, nee, wir machen nicht mit. Es gibt dafür kein Mandat, das ist gegen das Völkerrecht und so weiter. Und ich denke gerade diese Woche ganz oft, warum organisieren wir gerade nicht wieder Proteste? Also eigentlich fände ich das tatsächlich ganz angemessen, muss ich sagen. Und in Berlin waren immerhin 2003 eine 500.000 Menschen auf der Straße, also allein in Berlin. Egal. Also, warum ist das Ganze so schlimm? Also ich finde es schlimm, kann man auch anderer Meinung sein, weil das Völkerrecht eben wieder geschwächt worden ist und das wieder ein Schritt in Richtung Scheiß aufs Völkerrecht. Hier gilt jetzt auf dieser Welt, das Recht des Stärkeren ist so. Und das erkennt man auch an einer Reaktion, die in Südafrika, jetzt nicht der Präsident oder irgendwelche Offiziellen, das war irgendwie ein Diplomat, der gesagt hat, ja, dann brauchen wir jetzt Atomwaffen. Mhm. Der wurde auch gleich wieder zurückgepfiffen und so. Aber ich finde, er hat da was ausgesprochen, was
ich hier seit über 20 Jahren sage und dafür fast mal in einer Kneipe zusammengeschlagen worden wäre. In Kreuzberg, natürlich.
Ja, natürlich, da darfst du sowas auch nicht sagen. Also du bist ja auch echt lustiger. Nee, aber das ist ja auch so, das ist ja jetzt nicht neu. Das ist ja auch einer der Aspekte des russischen Kriegs in der Ukraine. Wenn Russland diesen Krieg gewinnt, ist das ein Signal an die Länder auf der ganzen Welt, ihr seid nur sicher, wenn ihr Atomwaffen habt. Ja. Die Ukraine hatte keine, schaut euch an, was passiert ist. Und genau das gleiche Signal geht gerade von diesem Venezuela-Ding aus.
Ja. Also, ja, zumal ja nicht davon auszugehen ist, dass die USA bei Venezuela Halt machen, sondern die werden versuchen, sich ganz Südamerika auf die eine oder andere Weise einzuverleiben, ja.
Ja, ihr könnt mitmachen oder. Ne? Das genau. ist ja die Art und Weise. Und das ist auch mein zweiter Punkt, dass Donald Trump mit der US-Politik, und der hat halt ein krasses Militär. Also wenn man sich überlegt, was dieser Typ da gerade für Möglichkeiten hat, das wird einem schon so ein bisschen übel. Was er macht, ist ja, was auch diese komische DOGE, also diese Department of Government Efficiency gemacht hat, move fast and break things. Das machen die gerade in der internationalen Politik. Einen echten Plan gibt es nicht. Also das finde ich wichtig, das zu betonen, dass eigentlich gibt es keinen Plan. Das sagt auch der frühere Sicherheitsberater von Trump, John Bolton. Der ist eigentlich so ein Hawk, heißen die in den USA, also so ein Hardliner. Der war einer der wichtigsten Köpfe hinter dem Irakkrieg 2003. Und der sagt auch ganz klar, es war eigentlich unser größter Fehler, dass wir in der ersten Amtszeit von Trump nicht gleich Maduro abgesetzt haben. So. Also grundsätzlich findet er das alles gut und Krieg gut und Macht zeigen, Stärke zeigen und so. Aber gegenüber der Wired hat er auch gesagt, Donald Trump verfolgt keine großen Strategien. So, dass das für viele schwer zu verstehen ist und er das auch erst nicht verstanden hat, weil man ja denkt, naja, Politik, ne, da macht man irgendwelche Strategien, man verfolgt Ziele und überlegt, wie kann man diese Ziele erreichen. Aber er sagt, nee, Trump macht das nicht. Und wenn von einer Trump-Doktrin in der internationalen Politik jetzt die Rede ist, dann ist das totale Fantasie, weil da ist nichts Kohärentes dahinter, außer eins, Bolton sagt, Trump macht einfach, was er will.
Ja.
Das ist eigentlich das unterm Strich kann man sagen, er macht einfach, was er will. Und das ist wirklich beunruhigend. Und das macht er auch ganz unverblümt. Er sagt das gerade ganz frisch im Interview mit Donald Trump in der New York Times, was an sich schon beeindruckend ist, weil der hasst die New York Times. Und die haben ihn gefragt, ob er findet, dass seine Befugnisse global irgendwelchen Grenzen unterliegen würden. Und da sagt er einfach so, ja, da gibt es eine Sache, meine eigene Moral, mein eigener Verstand, nur das kann mich aufhalten. Zitat Ende. Und dann fügt er noch weiter hinzu, ich brauche kein Völkerrecht. Und dann fragen die weiter, so müsste nicht auch die US-Regierung sich an das Völkerrecht halten? Dann sagt er so, ja, aber es kommt drauf an, wie man Völkerrecht definiert.
Ja.
Und das heißt, er macht sich halt die Welt, wie sie ihm gefällt. Deswegen sind gerade auch sehr viele sehr beunruhigt, weil er ja gleich auch nachgelegt hat und auch sein Umfeld immer weiter nachlegt, was Grönland angeht. Und was jetzt ziemlich viel Europa aufgeschreckt hat, weil interessant war ja auch, dass man in Europa auf diesen Angriff auf Caracas, also auf Venezuela, jetzt nicht so wirklich reagiert hat.
Ja.
Wie man reagieren müsste. Nee,
die Hälfte Europas wird sich wahrscheinlich, inklusive der Politikerinnen und Politiker, wird sich wahrscheinlich denken, hey, one down, how many to go? Also endlich hat es wieder so einen Diktatorenarsch erwischt. Was natürlich viel zu kurz gedacht ist, weil wenn irgendwann mal die Welt von solchen Leuten wie Trump, Putin und Xi ausschließlich regiert wird oder zumindest die Hegemone über die Welt sind, dann ist halt niemand mehr sicher. Das ist halt das Problem. Im Moment ist es noch jemand, den wir aus dem Westen als Diktator betrachten und dessen Absetzung wir natürlich feiern. Also natürlich ist es super, dass der Typ im Knast gelandet ist. Nur, wie kann ich wissen, dass morgen oder übermorgen nicht die deutsche Bundeskanzlerin dran ist? Kann ich nicht.
Das ist es halt. Also und das siehst du halt an Grönland. Ne? Also ich glaube auch, dass das der Unterschied, der große Unterschied ist zu 2003, als Irak angegriffen wurde, als da Saddam Hussein entmachtet wurde. Ich glaube, diese Tradition quasi, dieses Regime Change, das hat Europa den USA lange zugestanden, das halt so zu machen und in ihren Interessen, weil es immer die Gewissheit gab, es trifft die anderen.
Genau.
So. Uns wird es nicht treffen, wir sind Teil der NATO, wir sind Demokratien, wir sind Europa, wir halten zusammen. Und diese Gewissheit ist jetzt weg. Die ist weg wegen der ganzen Geschichte auch noch, die dann eben kam mit, ja, und als nächstes Grönland. Und da wurde erst militärisch gedroht, also im Zweifel müssen wir uns das militärisch holen. Jetzt ist es so ein quasi Zurückrudern, wo Rubio, der Außenminister der USA, sagt, naja, vielleicht könnten wir es ja kaufen. So, kaufen, wo ich so dachte, okay, interessant, hab dann mal geguckt, tatsächlich gibt es natürlich in der Wikipedia eine Liste der Gebiete, die von einem souveränen Staat an einen anderen souveränen Staat verkauft wurden.
Alaska
ist das bekannteste Beispiel. Lustigerweise, das letzte Mal, dass ein Staat Territorium von einem anderen Staat gekauft hat, waren wir das. Wusste ich gar nicht.
Was haben wir denn gekauft?
Wir haben 1963 Elten, Selfkant und Suderwick von den Niederlanden gekauft.
Selfkant kenne ich sogar. Also da war ich mal.
Ich habe das vorher noch nie gehört, aber hey, wieder schlauer, dank der Wochendämmerung. Naja, und jetzt sagt Grönland ganz klar, wir stehen nicht zum Verkauf. Uns kann man nicht kaufen.
Was ich so irritierend finde an dieser ganzen Sache ist, dass das vor allen Dingen medial so behandelt wird, als wäre das irgendwie ein völlig normaler Vorgang, dass das eine Land sagt, ich will das jetzt haben und jetzt setzen wir uns mal zusammen und reden drüber. Wo ich so denke, warum, also Dänemark macht sich bereit für Gespräche mit Trump über Grönland oder irgendwie sowas, wo ich denke, warum?
Ja.
Warum wollt ihr überhaupt mit dem darüber reden? Das ist... Verstehe ich überhaupt nicht. Also das.
Ja, ich kann dir das, was du vorhin meintest, ne, dass manche jetzt jubeln und deswegen nichts sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die sagen nichts, weil wir so abhängig sind.
Ja, das ja
eh. Wir sind abhängig von den USA und zwar militärisch und zwar direkt nebenan in der Ukraine.
Wobei, nein, Katrin. Also da muss ich dir jetzt wirklich mal widersprechen. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat mir zu Silvester, hat der am Jahresende, letztes Jahr, zu Silvester hat der Bundeskanzler mir gesagt, dass wir eben nicht Spielball fremder Mächte sind. Ja, wir sind kein Spielball von Großmächten. Unsere Hände sind nicht gebunden, hat Friedrich Merz gesagt. Das heißt, alles, was wir jetzt gerade sehen, das will die Bundesrepublik Deutschland genauso, wie es ist.
Ja, glaube ich halt nicht. Aber ja.
Aber Friedrich Merz hat gesagt,
ich weiß.
Hat der Kanzler mich belogen?
Es gibt Lügen und es gibt schöne Geschichten erzählen, würde ich sagen. Also
ich habe dem Kanzler so vertraut.
Einen letzten Punkt noch zu Venezuela. Und dann habe ich, glaube ich, auch echt lang genug dazu geredet. Also was das wichtigste Takeaway, glaube ich, ist, es geht ums Geld. So, es geht um Macht, es geht nicht wirklich um Drogen, das war ja die letzten Monate immer so diese Ausrede, da sind venezolanische Schiffe angegriffen worden, weil Bekämpfung des Drogenhandels und Schutz der Seewege. Das war die offizielle Begründung.
Das hat doch nicht mal Witkow hätte das geglaubt, wenn man ihm gesagt hätte. Wahrscheinlich hat es ihm nie einer gesagt, aber nicht mal der hätte das geglaubt.
Also ich denke, es sei denn, du sagst, Öl ist eine Droge. Ja, was man so sehen kann. Also man kann schon sagen, wir sind sehr abhängig von Öl, also sind wir vielleicht auf der Droge Öl. Da gibt es Leute, die reden so. Aber ja, das ist natürlich nicht internationale Politik, aber es geht natürlich ums Öl. So. Und auch schon diese ganzen Drohgebärden gegen, und das waren Öltanker, der PDVSA, das ist die Petróleos de Venezuela S.A., also eine
Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft, also größte Erdölgesellschaft Lateinamerikas, muss man sagen. Und auch größter Exporteur Venezuelas. Deren Öltanker wurden halt immer wieder ins Visier genommen. Und das ist wirklich der eigentliche Grund, warum das gerade alles passiert. Also Venezuela hat das größte bekannte Erdölvorkommen auf der ganzen Welt. Man wird hier nicht mehr angemessen angelogen, weil Donald Trump hat auch direkt nach diesem Militärangriff auf Caracas gesagt, dass die USA die Kontrolle über diese Erdölressourcen übernehmen wollen. So, das bedeutet, US-amerikanische Ölkonzerne werden wahrscheinlich in die Infrastruktur von Venezuela investieren, also in die Erdölinfrastruktur. Es gibt jetzt.
Das sehen wir dann. Da glaube ich noch nicht dran.
Das ist die Hoffnung. Das ist auch genau das, was Donald Trump sich vorstellt. Letztendlich geht es ja nur darum, was hat der im Kopf, wenn er sowas macht. Ne?
Ich glaube übrigens, dass der nicht im Kopf hat, ich will dieses Öl für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, dass der noch schlichter tickt. Ich glaube, der hat einfach irgendwie gehört, dass das ist das größte Erdölvorkommen der Welt. Das ist das größte der Welt, dann will ich es haben. Ich glaube, so denkt er eher.
Ja,
das ist die größte Insel der Welt, dann will ich die haben. Ich will die größten Kriegsschiffe der Welt. Der will einfach nur, der hat einen kleinen, dysfunktionalen Löres. Und ich habe echt den Verdacht, dass das der ganze Antrieb ist. Auch nicht Geld, weil den Staat plündern, das schaffen die Rechten so. Da muss der nicht irgendwie mit solchen Mitteln.
Ich glaube, bei ihm ist es eine Mischung. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall auch immer sehr großes Interesse an Geld. Das merkst du dann ja auch an so komischen Krypto-Geschäften oder dieses komische goldene Telefon, Trump-Telefon, was er da verkauft. Ich glaube, es geht schon um Geld auch.
Ja, ich sage ja, den Staat zu schröpfen oder seine Bevölkerung zu schröpfen, das schafft der so. Da brauchen die nicht so eine Ölerzählung, von der Amerika dann reich wird und sowas, das zieht der sich hinterher aus dem Hintern, um überhaupt irgendeine Begründung zu haben. Aber am Ende, glaube ich, liegt der einfach abends im Bett und sagt, I want this.
Das kann gut sein. Ja, so, wie
das,
gesagt,
weißt du, wollte
er ja auch schon in seiner ersten Amtszeit und ist jetzt auch nicht, er ist auch nicht alleine damit. Bolton, wie gesagt, der findet das auch eine gute Idee. Also das ist so das, was man vielleicht wissen sollte. Ich finde, wir als Europa haben gerade die absolute Arschkarte. Das hast du dann auch gemerkt, als sich hier dann Jared Kushner und Frankreich, Großbritannien und Witkow auch getroffen haben wegen Ukraine, komme ich auch gleich noch zu. Und irgendwie hatten die europäischen Staatschefs es geschafft, sich auf ein Statement zum Thema Grönland zu einigen und zu sagen, das geht gar nicht. Aber sie mussten dann ja wieder verhandeln mit den USA und mit den Vertretern und haben da gar nichts zu Venezuela gesagt. Sich auch gar nichts zu Grönland, konnten dann schön sagen, naja, hier, da liegt ja das vor, das muss reichen. So. Also es ist, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir stehen alleine da. Wenn die USA durchgreifen mit Grönland, ist das auch einfach tatsächlich das Ende der NATO. Also das war's dann. So. Und das Einzige, den einzigen schönen...
Was bedeutet das überhaupt? Das war's dann. Das ist das Ende der NATO. Was bedeutet das? Ich lese das ständig. Du sagst das. Was bedeutet das? Wäre mal ganz interessant, sich sowas mal minutiös erklären zu lassen. Ich guck mal, ob ich irgendwen finde, mit dem ich da mal drüber reden kann.
Ja. Ja, nee, also was brauchst du? Welches Bündnis ergibt Sinn, indem einer den anderen angreift, wenn das Bündnis dafür da ist, einander zu beschützen?
Tut das Bündnis das denn eigentlich? Ich muss immer so ein bisschen an Emmanuel Macron denken, der vor ein paar Jahren gesagt hat, die NATO sei hirntot. Ich habe irgendwie, die NATO gibt's und integrierte Truppenverbände und so weiter, ne? Ganz klar. Also dass unsere Luftwaffe ohne US-Unterstützung nicht so gut klarkommt, gar keine Frage. Aber gibt es die NATO überhaupt?
Ja.
Ist das überhaupt existent, abgesehen von, wir reden die ganze Zeit drüber? Ist das irgendwas, was...
Ein Gedankenexperiment, nur um dir zu zeigen, dass es die NATO gibt. Wäre die Ukraine angegriffen worden, wäre sie Teil der NATO?
Interessante Frage, weiß ich nicht. Das vielleicht der Test gewesen für Russland, ob die NATO überhaupt in der Lage ist, als Verteidigungsbündnis zu agieren? Weil bisher haben wir das nicht getan, ne? Also bisher ist die NATO eigentlich ein Ding, das von sich behauptet, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, aber noch nie tatsächlich herausgefordert worden ist.
Hm.
Das finde ich so ein bisschen irritierend an all dem. Also die NATO kommt mir im Moment vor allen Dingen so vor wie eine Einkaufsgemeinschaft für Rüstungsgüter. Aber nicht wie irgendwas, wovor der Russe Angst haben sollte. Oder so. Weißt du?
Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube, du unterschätzt es. Und,
kann sein. Also ich will das auch nicht schlecht reden. Ne?
Nur weil sie nicht aktiv geworden ist, heißt es ja nicht, dass die Abschreckung nicht funktioniert. Und dazu ist sie halt da.
Ja, bisher hat die Abschreckung auch vor allen Dingen über Kernwaffen funktioniert. Und die letzten 30 Jahre haben die Russen sich um andere Länder gekümmert, die uns egal gewesen sind.
Ja.
Die Amis auch.
Die Amis auch.
Also so richtig, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie so den Verdacht, als würden wir der NATO stärker vertrauen und sie für eine viel realere Entität halten, als sie tatsächlich sein könnte. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Sehr, sehr gerne sogar. Also, ja.
Ja, ich bin fertig mit Venezuela.
Ach so.
Ja, denkt man gar nicht, ne? Nee. Was ich jetzt weggelassen habe, ist die Geschichte mit diesem komischen Schiff Bella 1. Da habe ich mich jetzt nicht auch noch reingenördet. Hatte ich ja eigentlich vor, aber ich glaube, dann hätten wir eine ganze Sendung nur dazu gehabt.
Ich habe noch ein ganz interessantes Video gefunden. Da kann ich nicht beurteilen, wie viel Hand und Fuß das alles so hat. Aber der Kanal ist ein YouTube-Kanal. Die machen eigentlich, bisher habe ich die jetzt nicht im Verdacht gehabt, irgendwie Unwahrheiten zu verbreiten. Das sind so ein paar Soldaten und ehemalige Soldaten aus den nordischen Ländern. Die machen so Erklärbär-Militärgedöns. Und da gibt es ein Video, das heißt Invading Greenland, Mistake of a Lifetime. Here's why. Und dann erklären sie, dass die US-Truppen nicht mal ansatzweise dafür ausgerüstet sind, in so einer Umgebung zu kämpfen. Das heißt, wenn die Amis da tatsächlich einreiten wollen würden oder einreiten würden, wären die Truppen von Norwegen, Schweden, Dänemark, also die in arktischen Regionen das Kämpfen auch gelernt haben und auch regelmäßig trainieren, wären denen zumindest im Kampf, im Bodenkampf haushoch überlegen, was wir halt nicht können. Das ist so ein bisschen das Problem. Nachschub.
Mhm.
Also wenn du dir anguckst, wo die Basen der USA auf Grönland oder in Grönland liegen, die liegen ja alle an der grönländischen Westküste, also in Richtung USA, da dann irgendwelche Nachschubwege abzuschneiden oder sonst irgendwie was, das würde wahrscheinlich niemandem gelingen hier in Europa. Aber die Infanterie, sag ich mal, der USA scheint nicht mal ansatzweise dafür ausgerüstet zu sein, irgendwie mehr als 1-2 Tage in arktischen Bedingungen durchzuhalten.
Also auch so interessant.
Nochmal so ein interessanter Nebenaspekt an dieser ganzen Sache.
Ja, aber du hast so selbstverständlich gesagt, dann Schweden, Dänemark, Norwegen.
Mhm.
Würden wir wirklich dann
Gute Frage.
Alle hin? Oder also in den Krieg mit den USA?
Für doof Grönland, ne? Ist
ja,
irgendwer
eben.
Fürs Sudetenland in den Krieg gezogen?
Ne? So ungefähr denke ich gerade, ja.
Ja, Sudetengrönland.
Sind wir da so sicher? Oh Mann, aber was für eine abgefuckte Denkweise, ja? Also was wir alles...
Da sind wir.
Da sind wir.
Ja, da sind wir mittlerweile nach, ich weiß nicht, paar Jahren, wenn nicht sogar nur ein paar Monaten, sind wir da angekommen, es für plausibel zu halten, dass Norwegen die Amis schlägt, wenn es um Grönland geht. Das ist wirklich völlig eine vollkommen absurde Welt, in der wir hier aufgewacht sind. Okay, ich habe eine schnelle, gute Laune-Nachricht. Du bist ja so ein Viva-Kind, ne? Du hast früher Viva geguckt, ne?
Ja, ich habe mehr MTV geguckt, aber
tatsächlich?
Ja.
Okay. Ich habe auch, also das bisschen, was ich mitgekriegt habe, weil ich bin ja was älter, ich war dann auch schon berufstätig, hat man nicht mehr so viel Zeit vor der Glotze rumzuhängen. Ich bin eher so ein MTV-Kind, viele, die ich kenne, sind Viva-Kinder. Ich muss aber auch sagen, ich habe ewig nicht mehr hingeguckt. die haben ja dann auch irgendwann haben die angefangen, immer mehr so diese Reality-Fake-Formate irgendwie zu senden. Das fand ich auch irgendwie blöd. Ich fand es halt geil, dass das ein Musiksender war. Mhm. Mit so bisschen Beavis und Butthead, bisschen Ian Flux, bisschen The Head dazwischen. Und das hat mir so gereicht. Und trotzdem bin ich einigermaßen traurig, dass sie ja gerade mehr oder minder dabei sind, den Laden dicht zu machen. Und da ist mal wieder eine Webseite an mir vorbeigeflogen und die heißt MTV Rewind. Die Selbstbeschreibung ist ein unabhängiges, nicht kommerzielles Archivierungsprojekt. Darunter steht, diese Webseite steht in keiner Verbindung zur MTV, Viacom oder Paramount Global und wird von diesen Unternehmen weder unterstützt noch gefördert. Alle Musikvideos werden auf YouTube gehostet. Das Ding, du kannst, das ist, im Grunde ist das ein MTV-Rekreationsapparat aus YouTube-Videos. Da kannst du hinsurfen und kannst dann so sagen, ja, ich würde gerne den ersten Tag MTV gucken oder ich würde gerne MTV oh, in wow. dem und dem Jahr gucken. Und dann popeln die aus irgendwelchen Listen, popeln die ganzen Videos raus und senden die dann hintereinander weg, so wie die auf MTV gesendet worden
Nein.
sind.
Nein.
Zumindest bilde ich mir ein, dass es so ist. Also,
das wäre ja geil.
Pick a decade, press play, let the chaos begin. Steht
wie
das.
Cool,
oder?
Oh, das ist ja cool. Das, weißt du, ich war so ein Kind, ich kam aus der Schule und habe den Fernseher angemacht. So.
Ja.
Also in den 90ern. Und dann lief halt, ja, es lief auch RTL 2, aber es lief auch 4 MTV. Und das ist, also ist ja cool. Oh, das muss ich unbedingt mal angucken. Sehr gut. Dankeschön.
Sicher gute Nachricht, zack, ja, alles wieder gut.
Ich komme, um alles mit dem Arsch wieder einzureißen und spreche über die Ukraine.
Soll ich vorher noch eine nette Nachricht erzählen?
Nee, mach danach, das brauchen die Leute dann.
Okay.
Ja. Es gab ja wieder Treffen, also hatte ich ja gerade erzählt. Einmal die Ukraine-Unterstützer haben sich wieder getroffen. Dann waren Jared Kushner und Steve Witkoff hier, sogar in Europa, was dann viele betonen. Oh, die waren
Witkoff
ja sogar
hat
hier.
Europa gefunden?
Ja, ja.
Donnerwetter.
Weiß jetzt auch, wo das ist. So. Und ich habe mir so gedacht, ja, das ist ja alles ganz schön. Man signalisiert Unterstützung, es wird jetzt auch konkreter. Da liegt jetzt was auf dem Tisch, was unterzeichnet wurde von Frankreich und Großbritannien erstmal. Truppen im Fall einer Waffenruhe. Frieden steht natürlich erstmal nicht im Raum. Und ich denke so, ja, im Fall einer Waffenruhe. Und wenn ihr sagt, dann schicken wir irgendwie französische und britische Truppen da rein und vielleicht auch deutsche. Und es werden sicherlich auch noch ein paar nachziehen. Also bei uns muss es halt erstmal durch den Bundestag. Deswegen verstehe ich auch, dass wir nicht sofort dabei sind und so. Aber das ist ja das, wo Wladimir Putin sagt, das geht gar nicht. Hat er auch jetzt hinterher gesagt, so auf gar keinen Fall tolerieren wir europäische Truppen auf ukrainischem Boden. Dann kann man sagen, ja dann erst recht. Also ich denke ja immer, wenn Wladimir Putin irgendwas sagt, ja gut, das ist ein Hinweis darauf, dass wir es erst recht tun sollten. Aber wenn man eins und eins zusammenzählt, wird man dahinter kommen, dass diese Ankündigung allein die Motivation auf der russischen Seite, diesen Krieg irgendwann mal zu beenden, sehr schrumpft. Also,
da rechnet doch auch niemand ernsthaft mit, oder? Also, solange die Kosten für Russland nicht wesentlich höher getrieben werden, also
genau
sowohl die ökonomischen, wie auch die politischen, wie auch gesellschaftlich, wie auch was auch immer für Kosten, solange die nicht, weiß ich nicht, mindestens verdoppelt werden, passiert da sowieso nichts.
Eben. Also, die müssen verlieren. Die müssen auf der Verliererstrecke sein. Und solange Putin sich einbildet, dass da noch irgendein Kriegsziel in der Ukraine zu erreichen ist, wird er seine Menschen in den Fleischwolf reinschicken und dann deren Müttern Fleischwölfe schicken. Was er ja
glaubst
auch
du, der bildet sich ein, er könne irgendein Kriegsziel erreichen? Geht es da nicht nur noch um die eigene Position? Also weil der muss weiter, kann doch gar nicht kämpfen mehr. Wenn der jetzt aufhört, was will er denn seinen Leuten sagen? Die sägen den nur sofort ab.
Das glaube ich nicht. Der kann ihnen ja alles erzählen, was er will. Also
nicht der Bevölkerung, ja die sind sowieso, das ist Teil der Ahnungslosen da hinten. Aber ich meine seine Leute, also seine Junta, seine Mafia-Organisation da, die warten doch letztlich auch nur darauf, dass der irgendwann stolpert, damit der Nächste nachrücken und alle anderen eins aufrücken können.
Ich weiß
also das
nicht,
ist eher dieses, so mein Problem damit. Also ich glaube nicht, dass Russland da irgendwas, also ja, die mögen wahnsinnig sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so blöd sind, sich einzubilden, dass sie da noch irgendwie groß was gewinnen können. Der Einzige, der gewinnen kann, ist Putin. Und das ist Machterhalt, was er gewinnen kann, solange dieser Krieg läuft.
Ich glaube schon, dass die sich denken, die könnten noch den Donbass haben. Das glaube ich schon.
Ja gut, die Bodenschätze, weil es Diebe sind, ja.
Und das ist ein Kriegsziel. Und ich glaube schon, dass sie das nicht aufgegeben haben. So verhalten sie sich auch an der Front. Und da muss man halt leider sagen, und das ist auch was, was meine Skepsis noch mehr steigert, dass wir von Frieden sehr, sehr weit entfernt sind. Sie haben im letzten Jahr wieder einmal Land in der Ukraine eingenommen. Also es ist nicht viel, ja, also irgendwie gibt es unterschiedliche Analysen. Ich habe eine gesehen bei AFP Data Analysis, die sagen, es ist irgendwie 1% der ukrainischen Fläche, die sie letztes Jahr, also 2025, eingenommen haben. Dann gibt es das Institute for the Study of War, die sagen, ja, es sind eigentlich nur 0,8%. Ist ja wurscht, aber sie haben signifikant mal wieder Land gut gemacht im letzten Jahr und zwar mehr als in den beiden Jahren davor zusammen. Und sie haben auch, das sagt auch das ISW, ihre Angriffstaktik, ihre Logik, wie sie oder was sie machen, ihre technische Ausstattung, sie haben sich angepasst an das, was die Ukraine ihnen entgegensetzt. Also das Ganze läuft langsam, ja, weiterhin. Also die Gewinne sind klein, verglichen mit 2022. Mhm. Aber es ist besser als in den Jahren davor. Und auch wenn man sagen muss, sie haben jetzt letztes Jahr nicht wirklich große Kriegsziele erreicht, sagt auch ISW. Trotzdem haben sie vor allem eins gemacht, und das habe ich ja auch immer wieder berichtet, massiv angegriffen mit Drohnen. Also da sind es insgesamt 54.000 Drohnen, die sie auf die Ukraine abgeschossen haben im letzten Jahr.
Was das kostet.
54.000 und sie rüsten weiter auf. Es gab gerade auch wieder eine Meldung, dass sie eine neue Art von Drohne dazu bekommen haben und fast 2.000 Raketen. Das heißt, allein so dieses krasse, wir schießen auf alles. Und das betrifft die gesamte Ukraine inzwischen. Mhm. Wir haben Kontakt mit einer Familie, die war hier 2022, sind dann zurückgegangen in die Ukraine. Die hatten jahrelang Ruhe bis 2025. Seit letztem Jahr haben die keine Ruhe mehr und es ist seit letztem Jahr nirgends mehr sicher in der Ukraine. Also das hat auch eine neue Qualität bekommen. Und deswegen muss man echt sagen, diese Waffenruhe oder was auch immer da jetzt gerade verhandelt wird, wir machen das und das, wenn eine Waffenruhe ist, die ist null in Aussicht. Und dann kommt noch dazu auch eine Analyse, die gerade durch die Medien flog. 2025 haben die EU-Staaten noch mal mehr Geld für russisches LNG bezahlt als in den Jahren davor. 7,2 Milliarden Euro kamen alleine aus EU-Staaten in Putins Kriegskasse für russisches LNG. So. Ja. Und auf dieses Geld kann Moskau auch noch für 2026 rechnen, weil wir ja erst im Januar 2027 endgültig aussteigen. Also immerhin gibt es ja diese Vereinbarung.
Ja, und dann gucken wir mal, da wird die Bundeswirtschaftsministerin sicherlich auch noch Mittel und Wege finden, russisches Erdgas irgendwie illegal zu kaufen.
Ja gut, ich glaube, Deutschland ist gar nicht so dabei.
Oh, dann will ich nichts gesagt haben. Hochanständige Person.
Das würde ich, okay. Naja, und was, also der Ausblick für 2026 ist in meinen Augen einfach nur durchhalten, irgendwie durchhalten. Von Donald Trump und Covid nichts kommen. Nichts. Die haben sich monatelang verarschen lassen. Die sind auf Putins Seite. Die Ukraine ist denen egal. Europa muss in die Puschen kommen, sowohl was das Geld angeht, also eigentlich müssten wir es sofort einstellen. Es gibt auch Berechnungen, die sagen, Europa könnte jetzt sofort unabhängig von russischem LNG werden. Das ist möglich, das ist nicht notwendig, dass wir das weiter kaufen, aber gut.
Ja, aber das sind ja wahrscheinlich dann Prognosen, die sich auf Zahlen und auf Fakten stützen und das ist was, was du der Politik grundsätzlich nicht vermitteln kannst.
Ja, ich muss auch zugeben, es sind Zahlen, die aus Kanada kommen und Kanada will uns gerne LNG verkaufen. Aber ja, hey. Aber
jetzt fällt mir aber auch nichts ein.
So, und aber was wir, glaube ich, wirklich dringend brauchen, ist eine absolute Konzentration auf die Frage, was müssen wir als Europa tun, ohne die USA? Was müssen wir tun, was können wir tun, um Putin in diese Situation zu zwingen, dass er aufgibt? So, es gilt das Recht des Stärkeren. Vorhin hatten wir es schon. Es gilt das Recht des Stärkeren. Das heißt, wir, Europa und die Ukraine, wir müssen die Stärkeren werden.
Ja, eigentlich sind wir das ja sogar, aber wir kriegen uns ja nicht zusammengerauft. Ja. Ne? Das ist ein bisschen so wie Deutschland und das Autofahren. Ne? Im Straßenverkehr gilt auch das Recht des Stärkeren, obwohl in der Straßenverkehrsordnung was ganz anderes steht. Da steht nämlich ganz am Anfang, dass man niemanden behindern, belästigen und gefährden soll, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und Das ist zum Wohle der Mehrheit. Die Mehrheit wünscht sich auch, dass weniger Autos in der Gegend rumstehen, dass weniger Autos rumfahren, dass weniger Autos schnell fahren und. Ja, wird aber nicht vermittelt. Es ist eine ähnliche Situation, ja, denke ich.
Kann schon sein.
Dann ist sich halt jeder selbst der Nächste. Ne? Wie hier meine beiden Nachbarn, mit denen ich, hatte ich ja glaube ich immer erzählt, ne? Die meinten dann, sie seien pro Auto. Ich dachte, bist du doof? Man ist nicht kontra Auto, weil hier nur ein Fahrradweg ist. Habe ich jetzt nicht gesagt, weil
ja, ja.
Muss ja, aber war ich zu feige für, ehrlich gesagt. Aber die waren noch zu zweit.
Mhm.
Ich komme jetzt, also ich möchte nicht mehr über die, wie war das, ich mal irgendwo einen Aufkleber gesehen, gegen die Gesamtscheiße.
Ja.
Ich habe irgendwie echt Probleme, mich mit der Weltgesamtscheiße zu beschäftigen.
Ich mache das gerne für dich, kein
auch.
Problem.
Und habe darum was Kleines Nettes mitgebracht. Es ist ja, also ich mag ja Vögel. Das ist ja so, ich bin auch sehr traurig, dass die Spatzen nicht auf meinen Balkon kommen wollen und so. Mhm. Und von anderen Vögeln mal ganz zu schweigen. Und weil die nicht auf meinen Balkon kommen, habe ich es ein bisschen schwerer als alle anderen. Alle anderen können ab heute mitmachen bei der sogenannten Stunde der Wintervögel. Das ist ein Bürgerwissenschaften-Projekt. Bürgerwissenschaften. Mitmachaktion auf Deutsch. Also eine bundesweite Mitmachaktion startet heute am 9. Januar, geht bis zum 11. Januar. Und diese Aktion soll dabei helfen, die Bestandsentwicklung heimischer Vogelarten zu notieren, zu verfolgen, zu beurteilen und so weiter. Und das Ding geht so, das ist ziemlich simpel. Du gehst eine Stunde lang in den Garten oder auf den Balkon, wo bei mir keine Vögel sind, oder stellt sich auf die Straße oder was auch immer. Also du nimmst dir eine Stunde Zeit irgendwo, surfst zu deren Webseite, das ist bei denen alles in so einem Webinterface zu machen, und zählst dann, guckst dann, was sind hier für Vögel, wie viele von diesen Vögeln sind hier, und meldest das dann an den NABU, der das ganze Ding durchführt.
Ja,
das Ganze gibt es auch für Schülerinnen und Schüler. Und heißt Schulstunde der Wintervögel und ist dann auch noch in so ein pädagogisches Konzept eingebettet. Was essen Vögel im Winter? Wo wohnen die eigentlich im Winter? Solche Sachen halt. Also ja, tolle Sache, weil ich sowohl Citizen Science als auch Vögelchen toll finde. Und darum ergeht hiermit der Aufruf, zählt Vögel.
Naja, nee, Montag ist es ja schon vorbei. 11.1. ist ja Sonntag. Ja, dann geht's ja in Berlin gar nicht.
Doch. Es geht, denn die Schulstunde der Wintervögel geht vom 12. bis 16. Januar.
Sehr schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht.
Die Kinder üben zunächst in der Klasse, wie richtig gezählt wird. Bis drei sollt ihr zählen. Und nicht bis zwei. Ja, ich mag sowas. Ich mag Bürgerwissenschaften. Auch das Tagfalter-Monitoring ist ja auch.
Und Eichhörnchen-Monitoring habe ich auch schon mitgemacht.
Es gibt ein Eichhörnchen-Monitoring?
Mhm, auch vom
Nabu. Das ist aber süß.
Ja. Oh. Schauen wir mit Jamjaf mal in die Zentralafrikanische Republik. Da gab es nämlich Wahlen und der amtierende Präsident Touadéra wurde wieder gewählt. Dann könnte man sagen, okay, nichts Neues. Aber es gibt Streit, weil unter anderem sein Widersacher das Wahlergebnis sich anerkennt. Und was da jetzt los ist und wie das weitergeht, das erzählt uns jetzt die Cham.
In den letzten Wochen gab es ja mehrere Wahlen. Da gab es Myanmar, da gab es Guinea, da gab es Kosovo. Aber es gab auch eben diese Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik. Was wurde gewählt? Es wurden gleichzeitig die Präsidentschaftswahl veranstaltet, aber auch eben Parlamentswahlen und Kommunalwahlen. Die Zentralafrikanische Republik, das wissen vielleicht nicht so viele, aber das ist ein sehr kleines Land, es ist so ungefähr groß wie Texas in den USA, hat 5,3 Millionen Menschen als EinwohnerInnen, eine super junge Bevölkerung und leider auch eben krasse Armut. Das tatsächlich eines der ärmsten Länder der Welt. Und in diesem Land hat jetzt der Präsident Touadéra gewonnen. Touadéra ist jetzt kein unbekannter Name. Er ist der Präsident auch der letzten zwei Amtszeiten gewesen. Er hat jetzt die Wahl vom 28. Dezember laut Wahlkommission wieder gewonnen. Sehr deutlich sogar mit 76% ungefähr und startet damit seine dritte Amtszeit. Die Wahlbeteiligung soll gut gewesen sein, bei ungefähr 52% gelegen haben. Es gibt einen kleinen Haken. Dieses in Anführungsstrichen Endergebnis, das basiert noch nicht auf allen Wahllokalen. Also das heißt, wir werden vielleicht noch eine Aktualisierung hören demnächst, früher oder später auf jeden Fall. Aber dass er so gewinnen konnte beziehungsweise überhaupt angetreten ist. Das geht, weil Touadera 2023 per Referendum die Amtszeitbegrenzung gekippt hat. Viele Gegner sagen deswegen, das ist unfair, das sei Betrug, boykottieren etc. Als wichtigste Herausforderer bei dieser Wahl galten die früheren Premierminister Joe Gillet und Dondra. Sie wurden zwar zugelassen, aber erst sehr, sehr kurz vor dem Wahltermin. Und Dominic Johnson hat in der Taz erklärt, Touadera, der sitzt heute fester im Sattel, weil vor allem russische, aber auch ruandische Kräfte seine Sicherheitslücke geschlossen haben. Und wenn ich russische Kämpfer sage, dann meine ich damit Kämpfer der Wagner-Strukturen. Heute sind die teils unbenannt, aber im Land eben weiterhin sehr, sehr präsent. Und gegen diese mit Russland verbundenen Kräfte, da gibt es auch schwere Vorwürfe, die immer wieder auftauchen, darunter auch eben Vorwürfe über außergerichtliche Tötungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen von ZivilistInnen. Frankreich, der früher ja der eigentliche dominante Player in dem Land war, der ist politisch rausgedrängt worden, auch in den letzten Jahren. Die letzten französischen Soldaten, die sind 2022 abgezogen. Und ja, das Land hat sich auch seitdem auch schon drastisch verändert, beziehungsweise seit dem ersten Mal, wo Touadera gewählt wurde, hat sich das Land sehr, sehr stark verändert. Die Sicherheitslage in diesem ganz kleinen Land, die soll sich sehr, sehr stark verbessert haben. Heute behauptet die Regierung, sie kontrolliere 90% des Landes, statt früher eben riesige Gebiete eben zu verlieren. Viele ehemalige Gegner oder eben auch Rebellen, die unterstützen Touadera inzwischen selbst, während sein Hauptgegner Joe Gillet wieder verloren hat. Er, by the way, erkennt das Ergebnis gerade auch nicht an. Aus seinem Umfeld kommen komplett ganz andere Zahlen, so nach dem Motto, wir haben eigentlich gewonnen, der hat nur 17% oder so bekommen. Und so war er selbst. Es gab lokale BeobachterInnen, die sagen wohl, das sei insgesamt okay gelaufen, aber es gab einen fetten Beigeschmack. Es schreibt auch Dominic Johnson in seinem Artikel, denn in vielen Wahllokalen standen eben Sicherheitskräfte, teils sogar vermummte russische Bewaffnete. Und weil viele Leute in dem Land nicht lesen können, haben Wahlhelfer teils mit in die Kabine begleitet und gezeigt, wo man eben ankreuzen soll. Das kann ehrlich gemeinte Hilfe sein, kann aber auch leicht zur Kontrolle werden, ja, je nachdem, wer daneben steht. Touadera, glaube ich, von dem Namen werden wir jetzt öfters hören, wenn er jetzt die Wahl jetzt tatsächlich final gewinnen sollte. Eine Amtszeit nämlich dauert 5 Jahre. Er ist jetzt schon seit 10 Jahren im Amt. Und wenn er jetzt diese dritte Amtszeit startet und durchmacht, dann kommt er auf 15 Jahre im Amt. Er ist derzeit 68. Also rein biologisch durchaus jemand, der noch länger weitermachen könnte, so wie ich mir jetzt die Alter der jetzigen Präsidenten der Welt angucke. Naja, ich bin gespannt auf das Endergebnis, aber es läuft wohl darauf hinaus, dass es Touadera sein wird.
Das war ja schon wieder Weltgesamtscheiße.
Ja, es tut mir leid, es ist heute nicht so, ja.
Ja, ich habe noch eine gute Nachricht, ist ja auch immer falsch. Ich habe nur eine kleine Studie mitgebracht. Mhm. Und zwar hat die Björn-Steiger-Stiftung, von der du noch nie was gehört hast.
Das stimmt.
Was eine Stiftung ist, die auf ein Kind zurückgeht. Der Björn Steiger heißt irgendwie egal. Das ist das Ziel der Stiftung ist, Notfallhilfe und Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. So. Die haben eine Studie gemacht und auch sowas Ähnliches wie die Kolleginnen von der HU Berlin. Die haben nämlich möglichst weltweit oder in sehr, sehr vielen Orten geguckt. Und zwar unter anderem in Edinburgh, in London, in Belfast, in Bologna, in Zürich und in Toronto. Und zwar überall da, wo diese Städte Tempo-30-Zonen eingeführt haben, beziehungsweise da, wo sie keine vernünftigen Maße kennen, 20 Meilen pro Stunde fahren. Ich mach's kurz, weil wir schon recht spät dran sind und ich nachher noch was erzählen will. Es gab weniger Unfälle. Der größte Rückgang war bei bis zu 42%. Es gab weniger Verletzte, weniger Tote, vor allen Dingen bei Fußgängerinnen und Radfahrern. Die Verkehrsmengen, das finde ich interessant, die Verkehrsmengen sind nur leicht gesunken. Die Fahrzeiten haben sich um maximal 2 Minuten pro 60 Kilometer Distanz verlängert. Also nix.
Ja, das ist wirklich ein Witz. Ja.
Ja, individueller Autofahrer, der du mir jetzt erzählen willst, dass du grundsätzlich 10 Minuten länger auf der Bölkestraße unterwegs bist, seit da der Fahrradweg eingerichtet ist, mag ja sein. Fahr halt woanders lang. So, Entschuldigung, ich habe mich wegtragen lassen. Emissionen und Lärm gingen in vielen Fällen zurück. Mhm. Also Tempo 30 macht die Städte sicherer, lebenswerter und die Nachteile für den Verkehr sind nicht nennenswert. Was das eine gute ist doch Nachricht eine, ist.
Das ist eine richtig gute Nachricht. Ich habe auch eine gute Nachricht mit, die ein bisschen traurig anfängt. Also, ja,
aber die machst du doch immer erst am Schluss.
Ja, weil das ist mein Schluss. Ich habe sonst keine Themen.
Ja, warte, dann erzähle ich dir noch was.
Okay.
In Großbritannien passiert eventuell was Interessantes. Das ist jetzt nur der Hinweis, da ein Auge drauf zu richten für die mittelfristige Zukunft. Starmer, Keir Starmer, der Premierminister, der will das Parlament über ein Gesetz abstimmen lassen, dass Großbritannien ein Stück enger an die EU wieder ranrückt. Mhm. Und zwar, indem die Entscheidung darüber, ob und wie schnell und in welchem Umfang EU-Standards eingehalten werden müssen, da geht es vor allen Dingen Außenhandel natürlich, ne? Diese Entscheidungen sollen in die Hände von Ministerien gelegt werden, also praktisch am Parlament vorbei, damit die sich da nicht immer den Mund fusselig diskutieren und dann irgendwie so diese komischen Rechtsspacken da um Nigel Farage irgendwie alles aushebeln, weil die halt auch nur zerstören und nichts reparieren wollen. Punkt. Wollte ich nur sagen. Also, Starmer ist dabei, ob es ihm gelingt, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Starmer ist dabei, UK ein bisschen dichter an die EU ranzurücken, allerdings nicht als Zollunion, was natürlich das Beste wäre für alle Beteiligten, ja. Sondern eher so wie bei der Schweiz, wo dann sektorweise über Marktzugänge verhandelt oder gesprochen wird. Aber letztendlich gleichen die sich ja eh unseren Standards an, nur halt der Umfang und wie das gemacht werden soll, soll dann von den Ministerien gesagt werden. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir hatten hier so fett Stromausfall in Berlin. Ne? Mhm. Und also irgendwelche Bescheuerten, es gab heute übrigens schon wieder ein Bekennerschreiben.
Ach ja,
das habe ich noch gar nicht gesehen. Dritte oder vierte Bekennerschreiben. Ja. Also ein paar Bescheuerte haben einen Anschlag verübt auf Kabelbrücken, die von einem Kraftwerk in Berlin, im Südwesten Berlins weggingen. Feuer gelegt, Sachen kaputt gemacht, yada yada. Stromausfall habt ihr alle mitgekriegt. Also wer es nicht mitgekriegt hat, der hat wirklich unterm Stein gelebt. So. Jetzt habe ich bei sowas, habe ich ja so eine naive Vorstellung immer. So die Netzgesellschaft, das ist in Berlin, die Netzgesellschaft ist dafür verantwortlich, dass das alles läuft. Die haben bestimmt so riesige, magische Riesenkabeltrommen mit so Ultralüsterklemmen, wo die dann schnell rausfahren, oh, kaputt. Dann überbrücken die das halt irgendwie so, ne? So zack, ah, oh, kaputt, zack, halbe Stunde später, Problem gelöst. Der Strom fließt wieder, jetzt machen wir uns an die Reparatur. Ist aber anders. Und die Erklärung, die ich gefunden habe, ich hatte denen sogar geschrieben und um ein Interview gebeten, aber die haben nicht geantwortet. Es gibt eine Webseite, die heißt elektrikerwissen.de. Die ist ganz geil. Also das ist so eine Elektrotechnik für Doofe. So ein bisschen ist das echt ganz schön. Also ich weiß nicht, wie seriös die sind, aber was ich da so gelesen habe, auch andere Sachen, über die geschrieben haben, fand ich nachvollziehbar genug, soweit ich es überhaupt beurteilen kann. So. Ich habe mich dann wirklich gefragt, warum dauert das so lange? Ne? Wenn hier bei mir ein Kabel kaputt geht, dann ja, Lüsterklemme rechts, Lüsterklemme links, Kabel wieder heil. Also was da zerstört worden sind, waren Hoch- und Mittelspannungskabel. Uiuiui, klingt krass. Ist es auch. Google einfach mal das Wort Hochspannungskabel und dann googelst du das Wort Mittelspannungskabel, dann guckst du dir die beiden Kabel mal an, die da abgebildet sind und dann überlegst du dir mal, wie du die mit einer Lüsterklemme wieder zusammenfrecken.
Hochspannungskabel sagt mir schon was, das reicht mir schon.
Also, das geht nicht, ja, da sind mehrere Isolationsschichten drum. Es gibt sogar Kabel, ich glaube, es sind die Hochspannungskabel gewesen, die sogar noch eine Ölschicht als Isolator haben. Mhm. Weil nämlich diese Kabel, das, also wo Strom fließt, entstehen Magnetfelder und wo starker Strom fließt, entstehen auch sehr starke Magnetfelder. Und wenn so ein Magnetfeld gestört wird, wenn es so durch das Kabel rumwandern oder um das Kabel rumwandern will, kann es ja halt passieren, dass das Magnetfeld das Kabel platzen lässt, auf gut Deutsch gesagt. Und darum gibt es dann zum Beispiel diese Ölisolatoren. Da darf dann aber auch kein Staubkorn und kein Fingerabdruck dazwischen sein, weil selbst der Fettfleck Fingerabdruck bringt das Magnetfeld schon durcheinander. Das ist schon echt krass. Das heißt, du musst im Grunde unter Reinraumbedingungen diese Kabel fixen. Und jetzt mach mal Reinraumbedingungen über dem Teltow-Kanal. Und der Teltow-Kanal ist ein Kanal. Da fließt Wasser durch, da ist eine Brücke drüber und da fliegen die Kabel drauf. So. Das heißt, du hast sowieso schon mal ein bisschen erschwerte Arbeitsbedingungen, weil du da irgendwie an der Brücke rumhangeln musst oder sowas. gleichzeitig, du brauchst nicht nur eine sehr saubere Umgebung, du brauchst auch eine hinreichend warme Umgebung. Mhm. Du kannst nicht einfach, ja, also wir können machen mit unseren Lautsprecherkabeln, eiskaltes Lautsprecherkabel verzwirbeln, funktioniert hinterher halt trotzdem noch. Da nicht, die mussten beheizte Zelte da aufstellen, die mussten eine Baugrube, die mussten 14 Meter tief graben, bevor die überhaupt erstmal anfangen konnten zu arbeiten. Und jetzt haben sie ein Provisorium erstmal nur dahin gebracht. Die reparieren immer noch. Also der Strom ist wieder da, die reparieren immer noch. Und ich habe jetzt hier wirklich extrem knapp nur zusammengefasst. Das ist ein super interessanter Artikel. Das Webdesign ist halt so, dass es mich auch nicht wundert, dass die mir nach 5 Tagen noch nicht auf eine Mail geantwortet haben. Kann sein, dass sie nur einmal in der Woche in ihre Mails gucken. Gemessen an dem, was ich da gelesen habe und auch gemessen an der Fallhöhe zu meiner naiven Ausgangsvermutung mit der riesigen Kabeltrommel, also gemessen daran, dass der Strom jetzt schon wieder läuft, sind die Leute von der Billionaires-Gesellschaft, das sind Helden. Hm. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist, also nach allem, was ich darüber gelesen und gesehen habe jetzt über die letzten Tage, weil das war das, was mich so wirklich interessiert hat. Warum kann man das nicht schnell fixen? Weil es, das sind zum Teil, das ist das prototypische Technik. Also das kannst du nicht einfach irgendwo kaufen. Ja?
Ja,
Schneidereit, bestellen Sie mal 15 Kilometer Hochspannung. Geht nicht. Ja? Das ist, das ist schon wirklich erstaunlich, wie schnell die dieses Ding repariert gekriegt haben. Genauso erstaunlich ist es, dass es überhaupt zu so einem Ausfall kommen konnte. Das ist dann so diese Resilienzdiskussion, aber die will ich jetzt nicht aufmachen, weil die haben wir sowieso noch ein bisschen am Hals.
Ja. Ich habe gehört, in Berlin gibt es 400 solcher Stellen.
Ja. Naja, überall, wo von einem Strommast das Kabel in den Boden geht, ist so eine Stelle letztendlich. Ne?
Naja, das glaube ich jetzt nicht, aber
ja, das ist Tesla. Dann hätten das wir war Tesla. Mehr.
Ja gut, da war es so. Aber
das war der Tesla-Anschlag.
Solche Kabelbrücken, wie die jetzt gebrannt hat, gibt es so 400.
Ja, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, dass es nur 400 sind. Ne?
Aber auf jeden Fall ist es eine Aufgabe, ne? Diese Dinger irgendwie zu sichern.
Wieder das Problem. Das Problem mit der Resilienz ist, Resilienz kostet Geld. Ja. Das Geld, das du in Resilienz investierst, ist wie eine Versicherungsprämie. Genau. Und guck dir einfach mal an, wie Deutsche mit Versicherungen umgehen. Der Deutsche, der normale, sag ich mal, durchschnittliche Deutsche, der hat von Versicherungen den Eindruck, als würde er etwas einzahlen und damit das Recht erwerben, auch etwas ausgezahlt zu bekommen.
Ja.
Kannst du, wann immer du mit Max Mütze auf der Straße über Versicherungen redest, die verstehen nicht, dass das eine Solidargemeinschaft ist. Selbst ein privater Versicherungskonzern ist eine Solidargemeinschaft. Das
Im
raffen
Grunde.
Die überhaupt nicht.
Das mit Solidar hat nichts zu tun, sondern es ist einfach rational. Also ich habe neulich wieder darüber nachgedacht, ne, weil ich habe ja auch so eine Versicherung für den Hund, also eine Krankenversicherung sozusagen, die Tierarztrechnungen und sowas bezahlt. Ja. Und da gibt es viele Leute, die sagen, ach, diese 40 Euro zahle ich im Monat. Die 40 Euro im Monat kannst du doch auch einfach beiseite legen. So. Was sie nicht mit einberechnen ist, dass das auch eine OP-Versicherung ist und dass die Versicherung natürlich Durchschnitte berechnet. Nicht jeder Hund braucht eine teure OP,
ja.
Ne? Das heißt, die nehmen so viel Geld an, dass sie noch gut Gewinn machen. Aber eben weil nicht jeder Hund eine OP braucht, können sie weniger Geld einnehmen, als ich zurücklegen müsste, wenn ich für die teuerstmögliche OP zurücklegen wollen würde, die dann aber von der Versicherung bezahlt wird.
Ja, so. Das
checken viele Leute nicht.
Das ist ja eine Solidargemeinschaft.
Ja,
die checken das halt nicht, weil sie nicht verstehen, was eine Solidargemeinschaft ist. Ob die jetzt begrenzt ist auf nur die Mitglieder dieser einen Versicherung.
Ich stelle mich so an diesem Solidar. Ich finde solidarisch. Das
ist eine Solidargemeinschaft. Alle zahlen ein, aber nur wenige kriegen was raus, wenn sie in Not sind. So funktionieren Solidargemeinschaften.
Ja.
Dass du jetzt irgendwie aus deiner komischen linksextremistischen Perspektive heraus das Wort Solidarität nicht verwässert sehen willst, das ist mir egal.
Sehr gut. Okay.
Jedenfalls, das Problem, was ich da sehe, ist wirklich, das ist der Eindruck, den die Deutschen, weil über jemand anderen möchte ich nicht auch noch reden, ich kenne auch nicht alle Deutschen, aber die Deutschen, mit denen ich über sowas schon geredet habe,
verstehen das nicht.
Überwiegend mehrheitlich nicht verstanden haben, wie Versicherungen funktionieren und darum eben auch nicht einsehen, Versicherungsprämien zu bezahlen und in Resilienz zu investieren, ist nichts anderes als eine Versicherungsprämie zu bezahlen.
Ja,
das ist genau das Gleiche wie 4 LNG-Terminals zu bauen, obwohl du wahrscheinlich nur 2 brauchst.
Ja, jetzt verstehen sie auch alle nicht, ne? Ja.
Nee. Im Grunde sind das Versicherungskosten, die du da hast. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
So, ja.
Und das sieht der Deutsche nicht ein. Lieber ein größeres Auto und dann da die Versicherung
jetzt
zahlen.
Jetzt bist du wieder so auf dieser Spur. Aber was ich halt dann so bescheuert finde, ist, dann passiert halt doch was und dann schreit er am lautesten, warum haben
Nach
wir da nicht
Start.
Vorgesorgt? Ja.
Ja, genau.
Aber Vorsorge will er
Geld
nicht.
Kostet.
Ja, genau. Also es ist so, oh, ja, macht mich auch wahnsinnig. Das ist so eine Einstellung, die ich wirklich...
Ja, das ist, wie ich immer sage, für den Deutschen bedeutet Solidarität, dass alle anderen ihm etwas schulden.
Ja, das. Naja, aber vielleicht sind die Menschen gar nicht so schlecht, wie du denkst. Und hier kommt meine
das
gute
kann überhaupt
Nachricht.
Nicht sein.
Also, meine gute Nachricht fängt ein bisschen traurig an. Also, es gibt ja eine Menge Politiken, mögliche Politiken, die dabei helfen könnten, das Klima und die Umwelt zu schützen. Also von mehr in die Solarenergie rein, Energieeffizienz, Steuern auf Fleisch, Steuern auf Flugreisen, Tempolimit und so weiter. Das sind ja alles sehr unbeliebte Themen. Denken Politiker. Weil jetzt gibt es eine Studie, die sagt, dass die meisten Politiker, also die in dieser Studie untersucht wurden, wer sich das genauer anschauen will, kann das alles nachlesen, dass die meisten unterschätzen, wie groß das Bedürfnis in der Bevölkerung nach genau solchen Maßnahmen wirklich ist, weil sie nämlich tatsächlich Angst haben vor der globalen Erwärmung. Und weil die Politiker das unterschätzen, weil sie halt denken, ja, das finden eh alle scheiße, machen die halt nicht so eine Politik. Weil sie halt denken, ja, dann werde ich nicht mehr gewählt. So, die gute Nachricht jetzt in dieser traurigen Tatsache, also ne, traurig finde ich, die Bevölkerung ist bereit, die Politik denkt aber, die Bevölkerung ist nicht bereit und deswegen passiert nichts. Die gute Nachricht ist, dass dann diese WissenschaftlerInnen, die das untersucht haben in ihrer Studie, haben dann einer Gruppe von Politikern die Zahlen gezeigt und gesagt, guck mal, so viele Leute wünschen sich das. Das ist die tatsächliche Zustimmung. Die ist groß. Und dadurch haben sich dann tatsächlich die Sichtweise oder die Perspektive dieser betroffenen Politiker auf die betroffenen Umweltmaßnahmen tatsächlich geändert. Also sie haben dann ihre Haltung geändert. Sie haben es weiterhin unterschätzt. Also die WissenschaftlerInnen konnten jetzt nicht so komplett durchdringen mit ihren Zahlen, ja, was darauf hindeutet, dass Politiker schlechte Informationen bekommen. Also das...
Von wem?
Das, wo... Ja, die Leiterin der Studie sagt, aufgrund unserer Forschungsergebnisse denke ich, dass einige dieser Probleme mit dem Informationsumfeld und einer rechtslastigen Voreingenommenheit zusammenhängen.
Ach komm, das kann der gar nicht sein.
Bei der die Stimmen konservativer Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen systemischen Gründen überrepräsentiert sind. Und sie sagt weiterhin, diese Leute gehören tendenziell zu den privilegierteren, gebildeten und politisch engagierten Bevölkerungsgruppen. Das heißt, weil die sich einfach lauter äußern, und dann gibt es natürlich auch noch Lobbygruppen, ja, also klimafeindliche Desinformation durch Lobbygruppen spielen auch noch eine große Rolle, sagt sie auch. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, wenn ein CSU-Politiker wieder sagt, die Menschen wollen das nicht oder die Menschen brauchen das und das, dann glaubt er vielleicht wirklich zu repräsentieren, was die Menschen TM denken. Er umgibt sich aber nur mit Rechtskonservativen, die privilegiert sind.
Was ich ganz schön finde, fiel mir da so ein, als du eben gesprochen hast. Es gibt einen sehr, sehr schönen Satz von Natascha Strobel, der Expertin für die extreme Rechte aus Österreich. Die hat, ich weiß nicht wo und wie und wann und warum ich mir den gemerkt habe, aber ich fand den gut. Die hat mal gesagt, ich hoffe, sie hat es gesagt und es war nicht nur sinngemäß jetzt, wenn man die Menschen lässt, werden sie Sozialisten.
Ja.
Und das ist so. Sogar ich werde zum Sozialisten, wenn man mich praktisch von den gesellschaftlichen Zwängen der Kapitalakkumulation befreit. Ne?
Kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema des Limericks der letzten Woche war Ketamin. Und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es nahm ein Poet aus Berlin zwecks Inspiration Ketamin. Er schrieb manches Lied auf Koks und auf Speed, die Reime jedoch waren clean.
Ich nehme den von Peter. Erst stand er für Strom statt Benzin, dann folgte er Trumpscher Doktrin. Nach dieser zu walten und sich auszuhalten, dafür nimmt der Musk Ketamin.
Ich nehme den von Regina Meyer. Vielleicht sollte ich nach Kreta ziehen oder doch lieber eine Leinketa ziehen. Bei der Weltlage bleibt nur die Frage, wie am besten der Realität entfliehen.
Greta erziehen hätte ich auch noch gelten lassen.
Ja,
Greta geht auch noch.
Sie schreibt noch dazu, danke an meine Part-Time-Mitbewohnerin Sibylle für die große Inspiration. Sibylle.
Part-Time-Mitbewohner. Ich habe das Wort gelesen, habe gedacht, na egal. Und habe dann den anderen Limerick genommen.
Was haben wir denn für ein Thema für die nächste Woche? Also von der Skurrilnachricht her wären es Schafe.
MTV ist ein schönes Thema, aber da weiß ich nicht, Musikfernsehen, Musiksender, Videos. Nimm oder Schafe.
Schafe sind immer gut. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
DAX erreicht Höchststand.
Dienstag.
DAX gelingt weiterer Rekord.
Mittwoch.
Die runde Marke ist gefallen.
Donnerstag.
DAX-Rekordlauf verliert an Schwung.
Freitag.
Schwache Exportdaten dämpfen Kauflust.
Oh nein. Es hat so gut angefangen, die Woche.
Ja.
Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht diese Sendung überhaupt erst möglich. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann guckt mal auf wochendämmerung.de. Ihr findet verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, über Apple Podcasts, direkt aufs Konto oder auch ein Abo bei Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und wenn ihr da Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Martin Afanasiev.
Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen, also nicht in einem oder in einer Gruppe von Menschen. Vergisst nie, Gott lebt in euch allen.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten's denn gern?
Kirsten bedankt sich für die jährliche Postkarte der Wochendämmerung. Vielen Dank.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Naja, zumindest die ersten Staffeln sind ganz witzig. Diesen Monat Suits in der ZDF-Mediathek.
Silke Dietz.
Suits war wirklich gut am Anfang. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete danken für die Karte.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Der Dösewicht möchte klarstellen, dass letztes Jahr der Chaos Communication Kongress in Niedersachsen nicht als Bildungsurlaub anerkannt war.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Sehr gut. Jörg Schäkis für noch mehr Flausch.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Jens Fiebig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Wer ist tatsächlich mal jemand, fällt mir gerade ein. Das sind so die Sachen, die passieren, wenn man seinen Podcast über Spotify verteilt, glaube ich. Mir hat ernsthaft mal jemand geschaut, also der Matthias von Hellfeld, mit dem ich ja fast 10 Jahre lang den Geschichtspodcast gemacht habe, den Geschichtsunterricht. Falls sich wer fragt, ob da noch neue Folgen kommen, ich weiß es selbst nicht. Matthias hat um eine Pause gebeten. Typischerweise bedeutet sowas, ich habe keinen Bock mehr und es wird eingestellt, aber wer weiß, kann ja sein. Matthias sagt halt anstelle von Krieg, Krieg. So, ne? So yeah. Regiolekt oder was auch immer das ist. Es hat tatsächlich jemand geschrieben, ich möge doch bitte dem Experten mal klar machen, dass es Krieg heißen würde und nicht Krieg. Jens Viehweg.
Nee, so. Wir waren bei Andreas Werner.
Egal, Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Lise grüßt die Katana und braucht eigentlich eine Pause von der Welt. Ja.
Das ist so der Moment, wo ich dachte, sollte ich vielleicht einfach versuchen, immer nicht Weltgesamt-Scheiß-Nachrichten mitzubringen, weil es sowieso schlimm genug ist und man sich dem allen sowieso nicht entziehen kann.
Aber Einordnung ist wichtig.
Ja,
das
ist richtig.
Also fand ich ganz oft jetzt nicht so.
Einordnung.
Ja,
dass ich die Kartoffeln noch einordnen sollen. Nach Größen.
Nein, ich meine jetzt für die Weltlage. Also klar ja, ist Venezuela ja überall gewesen und so. Aber ja, ich finde trotzdem den Kontext nochmal ganz gut.
Dann ja, und vielleicht auch eine Meinung dazu zu haben, weil ja, es ist immer einfacher, sich zu orientieren, wenn man schon mal die Meinung von anderen gehört hat. Man muss sich der nicht anschließen. Aber für Orientierung sind Meinungen immer ganz praktisch. Silvio, der sich fragt, ob Telly den Abspann hört und schon im Fanclub ist, tretet dem Fanclub bei. Es ist sehr kuschelig hier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Bilo und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Axel, happy birthday to you.
Peter Blachani.
Captain Blacker da.
Jan Blendek.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst, Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langens und Christoph Henninger, der Clemens und Christoph vom Westen zu Neujahr bei Freunden gestressten.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, das Jahr ist zerronnen, das Neue begonnen, wir wünschen nur Gutes dem Besten.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Die Bären sagen Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Mein Pups trägt Abendkleid, dein Pups tut allen leid.
Cristiano del Tauscho.
Battle Rap. Und so weiter, der Left-Wing Commander.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 4. Wenn du Grenzen setzt, verlierst du keine Freunde, Familie oder Liebe. Du wirst menschenlos, die dir Energie rauben, egoistisch und manipulativ sind. Die von deiner nicht gesetzten Grenze in ihrem Sinne profitiert haben.
Also seit du in Therapie bist, bist du irgendwie ein Arschloch geworden. Vielleicht nicht.
Ja.
Benny Dingstar.
Chavos wissen, wer DJ Bobo ist.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen und so weiter, Affen.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmund Frerichs.
Mariana Friedrich.
Samwise Gamgee.
Samwise Gamgee. Ist das ein Wortspiel?
Nee, ist immer noch der, von der Frodo so begleitet in Herr der Ringe.
Ach so, okay, siehst du, ich bin, weil ich Herr der Ringe ja ist ja.
Aber jetzt habe ich schon dreimal jetzt gesagt, ne?
Ja, aber Herr der Ringe, ich fand Herr der Ringe halt so scheiße. Mhm. Jetzt mal Klartext hier. Ich habe mir diese Bücher gekauft damals, ja?
Nein.
Hab angefangen, das zu lesen.
Wir verlieren so viele Hörer.
Okay, dann. Aber, also wie sagen die immer, diese Influencer da? Aber you do you. Du musst wissen, ob dir das hilft. Ich behaupte nur, dass es allen hilft, aber du musst wissen, ob es dir hilft. Samba ist gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung. Ich darf hier noch nicht mal mehr sagen, was ich. Also, es ist doch wirklich. Heutzutage darf man nichts mal mehr sagen.
Man darf nichts mehr sagen. Wolf Graz.
Wollte ich zum Beispiel neulich, habe ich gedacht, ich hätte jetzt einen sehr, sehr guten, passenden Dad-Joke zur Stadt Mainz.
Ja.
Habe ich aber nicht gebracht, weil man darf ja nichts mehr sagen.
Verstehe.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Luchs grüßt Elke Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Der Robert zitiert. Den Fortschritt verdanken wir Nörglern. Zufriedene Menschen wünschen sich keine Veränderung. H.G. Wells.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Was stand da so? Ich muss das so vorlesen. Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Hallo alle, bitte zeichnet noch vor dem 13. Januar die Bundestagspetition 183950 gegen die geplanten Register für trans- und nicht-binäre Personen mit. Ihr findet sie auf, den Link lese ich jetzt nicht vor. Die Nummer, wie gesagt, 183950. Bitte beginnt dieses Jahr mit etwas Gutem. Es hat das bitter nötig. Ja, zeichnet diese Petition mit. Es kann zu nichts Gutem führen, wenn ein Staat Listen anlegt mit Menschen, die von der Norm abzuweichen scheinen.
Mhm.
Das war noch nie eine gute Idee.
Yep.
Selbst die Religionszugehörigkeit gehört nicht in solche Listen, außer in Deutschland, weil ja der Staat sich entblödet, für die Kirchen das Geld einzutreiben.
Ja gut, dann brauchst du auch eine Liste, ja. Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Geht es dir auch so, dass du manchmal überlegen musst, welches davon nochmal das Original ist?
Nee, ich weiß, welches das Original ist, weil ich mir das ewig merken werde und weil das auch das Ding ist, dass ich niemals mit und so weiter abkürzen werde.
Sehr gut.
Weil ich das wirklich genial finde. Das ist wirklich, ja.
Roland ist kaputt.
If you put your hand und so weiter.
Michael, yes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal. Die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Das muss nicht sein, Leute. Es gibt noch 4000 Tonnen. Ich finde das eine so unglaubliche Zahl. Ich meine, unser Midlife, also mein Midlife-Crisis-Auto, ja?
Ja.
Das hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,2 Tonnen.
Ja.
Das heißt, es sind über 1000 von diesen Bussen nebeneinander in Kartoffeln. Das ist so geil. Kamikaze.
Und nun geben wir an unsere Korrespondentin mit dem Wetterbericht. Katrin, wie ist die Großwetterlage?
Lass doch mal den Hund jaulen. Dann würde doch viel passen jetzt. Jasmin Kisilirimat.
Die hat vorhin schon gejault, weil ich sie ausgesperrt habe.
Die Jasmin?
Nein, die Maya.
Die Hund.
Die Hund. Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Sölde Klein.
Oliver Kleinert.
Dani Knedler.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Oliver Kohlfink.
Jeanette Lechner.
Detmar Lesen. Dietmar Lesen.
Dennis Lichtenteller.
Detmar Liesen. Dietmar.
Nico Linder.
Florian Link.
Nochmal.
Hat man gemerkt, dass ich aufstoßen musste? Nee, lass drin. Es menschelt hier. Na gut, ja. Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Wenn auch etwas verspätet, danke für die schöne Weihnachtskarte. Mein Mann musste mir allerdings helfen, da ich nicht wusste, wen Katrin und Holger sind. Kada und Holgi hätte ich direkt gewusst.
Tja, aktuell, das ist aber eigentlich lustig. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Militäroperation in Venezuela laut Trump voller Erfolg. Keine Sau spricht mehr über die Epstein-Akten.
Außer wir jetzt gerade. Never mind.
Die Messboje misst.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Gung. Nicht patriotischer Europäer aus dem Arzgebirg Miriquidi.
Da wusste ich neulich auch noch, was Miriquidi ist, weil mir irgendwer das gesagt hat, im Zweifelsfall du, aber ich habe es wieder vergessen.
Es ist ein altes Wort für Erzgebirge.
Ah! Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Der Freshcuber sagt Danke für die nette Weihnachtskarte. Dieses Jahr begann Weihnachten bei uns mit einem Heizungsausfall. Oder etwas besinnlicher formuliert: Heiland ist geboren, Weiland ist gestorben.
Ist gestorben, sehr schön. Heizungsausfall hatte ich ja auch.
Ja.
Aber nur in der Küche. Also Heizungsausfall hatten wir hier im Haus mehrfach. Und danach, als das alles wieder lief, war bei mir in der Küche der Heizkörper kaputt. Und dann habe ich für, ich weiß gar nicht, 8 oder 9 Tage, weil war über die Feiertage keiner da. Habe ich gedacht, dann stelle ich mal lieber diesen Ölradiator in die Küche, damit der Raum wenigstens so bei 16 Grad irgendwie bleibt. Hat irgendwie 30 Euro Strom gekostet. Die Scheiße. Echt hässlich.
Annette,
oh, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe kontempliert über den 19. Jahrestag der Vorstellung des ersten iPhones.
Shit. Ja. Das ist tatsächlich schon so lange, alter Vater.
2007, ja.
Ich weiß noch, wie das rauskam geworden. Und ich dachte, seid ihr eigentlich bescheuert, ein Gerät auf den Markt zu bringen, für das ich jeden Preis bezahlen würde, wenn es denn mobiles Internet könnte? Das konnte am Anfang, das erste iPhone konnte ja nur WLAN.
Ah ja, stimmt.
Das war eine totale Katastrophe.
iPod Touch, ja. Ich hatte einen iPod Touch, bevor ich ein iPhone
hatte. Habe ich beim Aufräumen gefunden.
Ah, siehst du mal.
Habe ich beim Aufräumen gefunden, Strom dran gemacht, angemeldet und so weiter. Und dann meldete sich irgendein anderes iOS-Gerät und sagte, deine Mutter wurde zum Netzwerk hinzugefügt. Stellt sich raus, ich habe das Ding offensichtlich irgendwann mal deine Mutter genannt.
Oh. Oh Gott.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nerd Reich. Claims the US attack was just because of oil are unfair. It is also because of the Epstein files.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Ist eigentlich die Zahl der Woche. Die habe ich vergessen mit in die Sendung zu nehmen.
Die Zahl der Woche
ist, dass dieses Department da, also dieses Justizministerium, die haben ja die Epstein-Akten veröffentlicht. Mussten sie ja, hatten sie ja 30 Tage Zeit für. Weißt du, wie viel sie veröffentlicht haben?
Ein Bruchteil nur, ne? Da irgendwo flog was an mir vorbei, dass noch 18 Millionen Seiten übrig sind oder so ähnlich.
Sie haben 1% veröffentlicht.
Und selbst da haben sie es nicht geschafft, das vernünftig zu schwärzen. Das fand ich auch so geil, dass sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass zum Teil das PDFs waren, wo sie einfach nur einen schwarzen Balken drüber gelegt haben. Und wenn du das komplette PDF markiert hast, den Text rauskopiert hast, konntest du halt den geschwärzten Text ganz normal wieder lesen. Gab dann auch die Vermutung, dass das nicht unbedingt nur Dummheit gewesen sein könnte, sondern auch tatsächlich Sabotage.
Krass.
Also, weil es ist ja eine der Dinge, die du machst, wenn du in so einer Protodiktatur lebst, wie in den USA jetzt, zumindest in den Institutionen dürfte das ja mittlerweile diktatorisch abgehen. An irgendeiner Uni haben sie jetzt verboten, Platon zu unterrichten im Philosophieseminar.
Geil.
Das ist auch super.
Irgendein Renner, entweder Adrian oder Norbert, ich weiß es nicht mehr.
Ach so, ich dachte, ich sag noch einen Satz, aber weiß ich auch nicht mehr. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Epstein-Falls, Renner. Sabine Rebschläger, nee, hatte ich auch schon, glaube ich. Aber egal. Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Marcel sagt danke für die schöne Weihnachtskarte und verabschiedet sich wieder ins Sepaland.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Lisa Schwarz. Alexander Spakowski.
Angela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
When a grid's misaligned with another behind, that's a moire.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Die Jule.
Stimmt doch was nicht, ist doch schon
der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
hoffen, dass 2026 toll wird und erheben mit Priscilla und Gwyneth Mothworth auf das Glas. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenroy.
War diese Woche ernsthaft entsetzt, wie viele Leute aus einem Linke-Tun-sowas-nicht-Reflex heraus bereit sind, Verschwörungserzählungen zu konstruieren und verbreiten und sich dann gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie schlau sie sind.
Ich sag dazu jetzt nichts.
Was?
Robert Ferst.
Das war die Verschwörungstheorie, dass dieses Bekennerschreiben, das erste Bekennerschreiben der sogenannten Vulkan-Gruppe, zumindest Indizien enthalten hat, dass es auch aus dem Russischen schlecht übersetzt worden gewesen zu sein könnte. Ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich gemeint.
Das ist gemeint.
Völlig unplausibel finde ich das immer noch nicht, auch wenn ich jetzt mittlerweile mit mehreren Interviews mit mehreren forensischen Linguisten gelesen habe, die im Grunde alle sagen, nee, das kommt nicht aus dem Russischen, das sind komplett Verballerte, die das geschrieben haben und wahrscheinlich nicht nur einer. Das fand ich ganz interessant.
Das glaube ich auch, ja. Audra Fischer.
Jetzt ist M60 und so weiter.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe. Wieso Liebe? Weil alles andere weder Sinn ergibt noch Spaß macht.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z. Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht so sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Mirto Balaschk. Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 9. Januar 2026. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.